Hallo liebe Podcast-Zuhörer und hallo Brigitte.
Hallo Nina.
Wir heißen euch willkommen zu unserer zweiten Folge in diesem Jahr, in diesem doch recht stürmischen Februar mit drei Stürmen. Erst durch Sturmtief Jelena, dann durch Zeynep, dann durch Sturm Antonia.
Wir haben alle ganz gut überstanden.
Ich glaube auch. Also wir sind alle noch ganz gut hier hingekommen mit dem ein oder anderen Auf oder Ab, genau. Aber ich würde auch sagen, es war ganz gut zu bewältigen. Wir haben die Zeit hier soweit wieder genutzt und haben weiterhin aufgeräumt, haben ein bisschen umdekoriert, ein bisschen unseren Laden umstrukturiert, haben natürlich weiterhin auch sauber gemacht.
Und uns natürlich auch Gedanken gemacht, was wir noch Interessantes für euch im Laufe der nächsten Monate entwickeln können.
Genau. Und nebenbei sind natürlich auch noch einiges an Neuerscheinungen erschienen. Wir waren weiterhin auch fleißig am Lesen, was man so als Buchhändlerin halt macht. Und wir haben neue Buchempfehlungen für euch. Brigitte, möchtest du direkt starten mit einer Buchempfehlung?
Ja.
Sehr zurückhaltend.
Das mit der Empfehlung ist so ein bisschen schwierig. Ich habe also drei Bücher gelesen und nach zweien habe ich schon gedacht, findest du eigentlich gar nichts, was dich jetzt so fasziniert? Oder bist du einfach viel zu kritisch? Ja, also ich fange mal an. Das erste, wovon ich mir sehr viel versprochen habe, ist eine Kriminalgeschichte, müsste man sagen. Ein richtiger Krimi, weiß ich nicht. Jedenfalls, Autor ist Matthijs Deen, Titel ist Der Holländer und das Ganze ist beim Mare Verlag erschienen. Worum geht's? Es geht um Wattwanderer, die also zu Fuß den Weg durchs Meer beziehungsweise durchs Watt nach Borkum nehmen wollen. Wohl für Wattwanderer eine recht anspruchsvolle Strecke. Und auf einer dieser nächtlichen Wattwanderungen kommt einer von den dreien ums Leben. Wobei man dann noch nicht so recht weiß, ist es ein Unglück gewesen, ist es ein Mord gewesen. Also das bleibt erst noch ein bisschen offen. Ja, was soll ich jetzt zu dem Buch sagen, warum es mich jetzt nicht so überzeugt hat, ist, es geht um sehr, sehr viel Watt in dem Buch. Das ist sicherlich interessant, aber für Leute, die jetzt nicht so eine absolute Affinität zum Wattwandern haben, vielleicht schon ein bisschen schwierig. Es werden viele Themen in dem Buch angerissen, also zum Beispiel der etwas unklare Grenzverlauf zwischen den Niederlanden und Deutschland, gerade da oben in dem Seegebiet zwischen Borkum und den niederländischen Inseln, dem niederländischen Festland. Es werden eine Reihe nicht uninteressante Personen eingeführt, wie der Titelgeber, der Holländer, das ist ein deutscher Kommissar, der aber auf Texel geboren ist und deshalb halt von seinen Kollegen immer der Holländer genannt wird. Aber viele Dinge bleiben da so ein bisschen unklar. Und das, was am meisten unklar geblieben ist, ist eigentlich das Warum. Das Warum ist dieser Mensch im Watt gestorben? Ja, vielleicht bin ich ein bisschen traditionell bei meiner Aufnahme von Krimis. Also ich hätte schon gerne eine Erklärung für das Warum.
Okay, also der Roman hat ein beabsichtigt offenes Ende oder meinst du, der Autor hat da einfach irgendwie vergessen, was zu erklären?
Nee, eigentlich ist das Ende nicht offen. Es ist ja klar, okay, wie der Mensch umgekommen ist, aber warum eigentlich? Also er ist natürlich nicht eines natürlichen Todes gestorben.
Spoiler.
Aber ich würde auch nicht sagen, nee, also das Buch kann man gar nicht lesen. Mhm. Ich denke, jemand, der da oben mit der Gegend vertraut ist oder sehr affin ist, dem es Spaß macht, sehr viel über Meer, Watt und ja, schon Lokalkolorit zu haben, für den ist das durchaus lesenswert, das Buch. Aber mich hat es halt, ja, in dem Moment dann nicht so gefesselt.
Okay, also man sollte auf jeden Fall eine Affinität zum Norden haben und zum Meer.
Genau.
Das ist Voraussetzung.
Ja, würde ich sagen. Okay.
Dieses, es ist sehr viel Meer und es ist sehr viel Watt. Erinnert mich irgendwie gerade an den Titel Butter, den wir letzte Woche hier im Fach liegen hatten und zu dem ich dir gesagt habe, ja, es geht um sehr viel Butter. Irgendwie sehe ich da gerade gewisse Parallelen, auch wenn es eine etwas andere Geschichte ist. Ja, ich bin trotzdem mal gespannt. Ich finde den Titel auch sehr interessant und ich werde mich dem auch noch widmen.
Ja, das nächste Buch, was ich gelesen habe, schon kommt aus einer ganz anderen Ecke, Judith Kuckert, sicher einen ganzen Teil der Leser schon bekannt, hat ja erzählt im Grunde genommen in diesem Buch einzelne Geschichten. Die Klammer von diesen einzelnen Geschichten ist das siebenköpfige Team, das am Sorgentelefon e.V. Anrufe entgegennimmt von Leuten, die ein Problem haben, die gerne mit jemand sprechen möchten, eben auf so eine etwas anonymisierte Art, dass man an einem Sorgentelefon anruft. Und sie beschreibt das sehr, sehr deutlich, dass bei jedem Telefonat, natürlich bei denjenigen, die dieses Telefonat ankommen, auch ihre eigenen ja, Sorgen, Kränkungen, Verletzungen, Lebenserfahrungen hochkommen, aber dass sie ja professionell auch als Mitarbeiter des Sorgentelefons dann auf diesen Anrufer eingehen sollten. Mhm. Das Ganze umfasst auch eine ganz kurze Zeitspanne nur. Es geht nur um das Osterwochenende, wo da diese Dinge passieren. Auch wieder so Schwierigkeiten. Ich finde die Sprache von Judith Kuckert in diesem Buch ja fast schon artifiziell. Also sehr, sehr literarisch. Mhm. Das ist kein Buch, was man eben mal so runterliest. Ich denke, viele kluge Sätze, viele kluge Überlegungen in den einzelnen Sequenzen. Aber also wer Lust hat, sich beim Lesen anzustrengen gedanklich, für den ist das sicherlich eine Herausforderung.
Also eher jemand, der etwas für anspruchsvollere Literatur sucht, dem könnte man dieses Buch in die Hand drücken.
Ja, und der keine durchgehende Erzählung erwartet.
Ah, okay.
Mhm. Es gibt zwar diese räumliche und zeitliche Klammer, aber ich empfinde den Inhalt bei dieser Klammer nicht als homogen. Also es ist sind sehr viele einzelne Teilchen, die da zusammenkommen.
Okay, gut. Klingt aber sehr interessant.
Ja, das ist es auch. Aber es ist nicht so, man nimmt sich ein Buch und setzt sich auf die Couch und will entspannen. Das ist es nicht, das leistet es auf keinen Fall. Also wenn man die Erwartungshaltung nicht hat, ja, würde ich schon sagen, probieren Sie es aus.
Gut, finde ich da dann aber auch eine sehr gute Empfehlung, weil es gibt ja auch wirklich Leute und ich habe auch gerne mal so Phasen, da möchte ich nichts Leichtes, sondern da möchte ich wirklich meinen Kopf anstrengen können und da möchte ich mich auch vernünftig auf den Text konzentrieren können und mich da auch hineinarbeiten können. Also, ist eine sehr gute Empfehlung für solche Leute.
Ja, das stimmt.
Hast du noch einen Titel für uns?
Ja. Ich habe noch einen Titel. Das ist der letzte, den ich dann in die Hand genommen habe, wo ich gedacht habe, naja gut, also Geschichten, Erzählungen.
Den habe ich auch schon gelesen.
Hast du jetzt nicht unbedingt. Aber mit dem probierst du es jetzt mal aus. Und das ist das Neue von Daniel Schreiber und der Titel ist Allein. Und in diesem schmalen Bändchen, das sind gut 100 Seiten, geht er darauf ein, was bedeutet es, allein zu sein? Beleuchtet er hier in seinem Essay, Lebensform, ein Gefühl, das wir sicherlich alle kennen oder irgendwann auch schon mal kennengelernt haben. Und hier gibt es auch keine Antworten, keine Lösungen, aber ich finde unglaublich viele Anreize, über sich selber nachzudenken, über seine Situation nachzudenken oder vielleicht auch über Menschen, Freunde, die man kennt, nachzudenken. Warum ist das so? Wieso laufen unsere Beziehungen so, wie sie laufen? Also von daher fand ich ein total anregendes Buch.
Fand ich auch. Ich habe es ja auch gelesen. Ich mag den Daniel Schreiber sowieso sehr. Ich weiß nicht, ob du auch schon anderes von ihm gelesen hast.
Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich kenne ja, ne, wie das bei Buchhändlern oft so ist, man kennt Leseauszüge und denkt, oh ja, das musst du jetzt mal lesen. Und der Stapel neben dem Bett wächst immer höher und trägt sich eigentlich kaum ab, weil es ja immer so wahnsinnig viele interessante neue Bücher gibt.
Ich kann dir aber auch sehr gerne nüchtern von ihm empfehlen. Da geht es halt ums Nüchternsein und um den Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft.
Ja, das ist spannend.
Ist ein super Thema. Vor allem, ich mag auch die Art, wie der Daniel Schreiber schreibt, wirklich. Ja. Er hat eine super Wortwahl, wirklich. Und vor allem auch immer, ohne mit dem Finger auf einem zu zeigen, sondern einfach wirklich so eine wirklich nüchterne Art, Dinge einfach darzustellen, wie jetzt zum Beispiel der Alkohol oder jetzt im Buch Allein, wie das Alleinsein in unserer Gesellschaft repräsentiert ist und mit was für Vorurteilen da halt auch rangegangen wird.
Ja, er stellt halt dar und versucht auch die verschiedenen Betrachtungsweisen oder Blickwinkel darzustellen, aber ohne zu bewerten.
Richtig.
Und das finde ich total angenehm.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Also Daniel Schreiber gehört mittlerweile auch mit zu meinen Essayisten, kann man sagen. Schreibt ja Essays, genau. Ja. Ich finde den super. Ja. So, das waren deine drei Titel?
Das waren meine drei Titel. Also okay. Unter Vorbehalt Empfehlungen, aber wie gesagt, das ist ja oft bei Büchern so, sie passen nicht für jeden und
richtig.
Nur aber jeder kann irgendwo schon sein Thema finden bei der Vielzahl, die es gibt.
Genau, nur weil es einem selbst vielleicht nicht hundertprozentig gefallen hat, heißt es nicht, dass es irgendwo jemand anderen gibt, dem es richtig gefällt.
Ja, genau.
Genau. So, dann mache ich mal mit meinen Empfehlungen weiter. Ich habe auch drei Titel gelesen. Zuerst habe ich mich Ragnar Jonassons Frost gewidmet, im BTB Verlag erschienen als Klappenbroschur für 16 Euro. Viele kennen Ragnar Jonasson wahrscheinlich schon durch seine Hulda Hermann Dottir-Trilogie aus Dunkelinsel und Nebel. Und Frost ist jetzt er ist ein unabhängiger Band zu der Trilogie. Hulda taucht tatsächlich auch in diesem Band auf, aber man kann ihn unabhängig von der Trilogie lesen und es ist ein Einzelband. Zumindest bis jetzt. Es ist noch kein zweiter irgendwie angekündigt und die Story ist tatsächlich mit diesem Buch auch zu Ende. Also man kann den super mal eben zwischendurch lesen. Aber worum geht es? Es geht um den Helgi, der ja noch nicht ganz Polizist ist im Jahre 2012. Er befindet sich noch in seinem Studium und schreibt an seiner Abschlussarbeit. Und für seine Abschlussarbeit hat er sich einige Morde in einem Sanatorium vorgenommen, die vor gut 30 Jahren passiert sind. Die Morde sind in einem Tuberkulose-Sanatorium geschehen. Genau. In dem Buch gibt es Zeitsprünge. Wir springen nämlich auch einmal in das Jahr 1983 zurück, in dem diese Morde passiert sind. Da treffen wir auf Tinna, die quasi so mit einer der Hauptcharakterinnen ist in diesem Buch. Und durch deren Sichtweise wir so einen leichten Einblick in die Morde dann bekommen. Und wir springen auch nochmal in das Jahr 1950 zurück, zu einer Person, die Asta heißt, die dort in dem Sanatorium gearbeitet hat als Schwester, die sich 1950 erhofft hatte, zu Oberschwester quasi befördert zu werden, weil die Stelle zu dem Zeitpunkt frei geworden ist. Aber die Irsa bekommt diese Stelle. Das ist wichtig, denn Irsa ist zum Zeitpunkt von Tinnas Schwestern-Dasein im Jahr 1983 immer noch Oberschwester und wird als erste Leiche dort auch vorgefunden. Das ist kein direkter Spoiler, das wird mit in dem zweiten Kapitel wird das schon erwähnt. Ja, und dieser Fall wird jetzt nach und nach immer mehr aufgerollt. Es gibt immer diese Zeitsprünge zwischen 1983 und 1950. Und der Helgi, der quasi nur seine Abschlussarbeit schreiben möchte, rollt diesen Fall jetzt nochmal neu auf. Und es ist noch nicht ganz klar, bleibt es jetzt dann bei dieser Abschlussarbeit oder wird dem Ganzen nochmal komplett nachgegangen? Wird dieser Fall jetzt wirklich nochmal in die Öffentlichkeit gezogen? Vor allem ist das Mysterium auch immer noch zu lösen. Wer war denn jetzt der Mörder in dem Sanatorium? Weil es sind mehrere Morde dort passiert, aber es wurde nie ein Mörder festgenommen. Es wurde zwar jemand verdächtigt, aber der richtige Mörder wurde nie gefunden. Und das ist das große Mysterium an diesem Roman, an diesem Thriller. Ich fand den sehr cool. Ich mag Ragnar Jonasson auch sehr. Also seine Hulda Hermannsdottir-Trilogie hat mir sehr gut gefallen. Frost hat mir auch sehr gut gefallen. Aber man muss ja auch ein bisschen was das nennen, was einem negativ aufstößt. Ich fand die Auflösung, wer jetzt letzten Endes der Mörder war, unspektakulär. Das muss ich einfach mal so sagen. Also es hat das Buch jetzt nicht kaputt gemacht. Es ist ein super Thriller. Spannend bis zur letzten Sekunde. Aber halt die Auflösung fand ich unspektakulär.
Liegt das daran, dass der Mörder jetzt erst so viel später herausgefunden wird, dass es unspektakulär ist? Oder?
Nee, das nicht.
Okay, das wollen wir jetzt alles nicht verraten.
Nee, ich möchte nicht verraten, wer es ist. Ja, nee, also dass der Mörder irgendwie zu spät erst in die Geschichte eingeführt wird oder so, nicht. Also die Charaktere, um die es sich halt komplett dreht, werden auch wirklich in den ersten 3-4 Kapiteln vorgestellt. Da hat man sie alle schon beisammen. Also die werden alle wirklich sehr früh vorgestellt und der Mörder ist natürlich auch mit darunter. Und einfach, ja, nee, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ohne es zu spoilern. Man muss es, glaube ich, gelesen haben und dann versteht man wahrscheinlich auch, was ich meine mit, dass ich es unspektakulär finde. Ja. Also ich könnte vielleicht noch so viel sagen, der Mörder ist einer von den Leuten, die gleich zu Anfang verdächtigt werden. Mhm. Und also das, die Auflösung war einfach so unspektakulär. Man weiß, also zumindest ich saß so vor und dachte mir, ja, er könnte es sein, aber das wäre zu einfach. Und ich erwarte immer noch am Ende so diesen ganz großen Plot-Twist, ja, zu wer dieser Mörder sein kann. Und wenn der Mörder mir direkt quasi mit am Anfang irgendwie vorgestellt wird, das verdirbt mir irgendwie die Spannung und die Lust am eigenen Rätselraten. Mhm. Das ist wie mit dem Film Knives Out. Da hatte ich dasselbe Problem, was mir den Film etwas verdorben hat.
Okay.
Ja. Aber ansonsten auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Es ist ein super Einzelband, genau. Genau, also Hulda Hermannsdottir Trilogie gefallen hat, der sollte Frost auf jeden Fall auch noch lesen. Dann, meine zweite Empfehlung ist tatsächlich ein Geschichtsbuch. Die Reaktion. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal ein Geschichtsbuch lesen würde.
Wie ihr merkt, sind die Rollen bei uns klar verteilt. Ne? Also Geschichte und Nina haben wir jetzt nicht in Verbindung.
Haben wir überhaupt irgendjemanden mit Geschichtsbüchern hier in Verbindung?
Ja. Ronja.
Ja, okay, doch, genau. Zeitgeschichte und dann Geschichte, historische.
Ja.
Ja, okay, doch. Gut, das passt. Ja, aber ich glaube, ich finde mich da auch mittlerweile sehr gut rein, denn ich habe mich sehr begeistern können für Aufstieg und Fall des alten Ägypten von Toby Wilkinson. Als Klappenbroschur bei Pantheon erschienen für 20 €. Toby Wilkinson wird vielleicht nicht jedem was sagen, beziehungsweise kaum jemandem, denke ich mal. Aber er ist studierter Ägyptologe, hat sein Studium auch mit Auszeichnung beschlossen. Er ist einer der wichtigsten englischen Ägyptologen seiner Generation und hat auch schon an Ausgrabungen in Buto und in Memphis mitgearbeitet. Und in seinem Werk Aufstieg und Fall des alten Ägypten geht es halt wirklich, wie der Titel schon sagt, um Aufstieg und Fall des alten Ägypten. Also wirklich die Anfänge, wie das alte Ägypten zu so einer großen Macht gekommen ist, bis hin wirklich zum Fall, genau, bis zum Tode von Kleopatra.
Mhm. Nein, ich kann mir das schon spannend vorstellen. Also ich habe in grauen Vorzeiten mal diesen Klassiker gelesen, Götter, Gräber und Gelehrte. Der handelt also auch weitgehend von der ägyptischen Geschichte. Und damals habe ich halt kennengelernt, dass man Geschichte durchaus spannend und interessant darstellen kann. Und dadurch, dass du jetzt sagst, das Buch hat dich wirklich interessiert, gehe ich davon aus, dass das bei dem Buch ähnlich ist.
Das ist auf jeden Fall so, denn ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit in diesem oder auch so schnell mit diesem Buch auch vorankomme. Also es ist halt auch recht klein geschrieben, heißt, man hat ordentlich was zu lesen. Das Buch hat gut, wenn man jetzt die Anhänge und Tabellen weglässt, hat es immer noch gut so 650 Seiten. Also man hat ordentlich was von dem Buch. Aber es ist unglaublich spannend geschrieben. Halt wirklich, er geht von Dynastie zu Dynastie, zu den verschiedenen Pharaonen. Er behandelt halt auch die Unterdrückung der Menschen im alten Ägypten. Es war ja jetzt nicht gerade ein sehr menschenfreundliches Zeitalter. Genau. Dann behandelt er noch die ganzen Bürgerkriege und mit welchen anderen Ländern das alte Ägypten quasi in Verbindung stand, sowohl freundschaftlich als auch eher kriegerisch als Feind gesehen. Und was ich vor allem auch sehr interessant, einfach dieses komplett geografische, er geht auf die Mythen ein tatsächlich auch noch, auf die verschiedenen Götter, auf den Götterglauben, was es einfach auch mit dem Pyramidenbau auf sich hat komplett. Er gibt auch so Informationen wie zum Beispiel, dass die alten Ägypter zum Beispiel auch in dem Sinne ein anderes geografisches Sichtfeld hatten, als das zum Beispiel, was wir als Norden und als Süden wahrnehmen, war bei denen umgekehrt. Also für die war Süden Norden. Und wenn man das alles dann auch nochmal mit betrachtet in seinen Erzählungen, auch wie die geografischen Lagen waren und alles. Und ja, ich finde das super spannend.
Ja, toll.
Also wer sich mal für das alte Ägypten irgendwie interessieren kann oder auch wer sich dafür interessieren möchte, dem kann ich das Buch wirklich nur ans Herz legen, vor allem gerade auch für Einsteiger, weil man hat wirklich alles in diesem Buch. Also es gibt nichts, was Toby Wilkinson dort nicht verarbeitet in diesem Text oder beschreibt. Definitiv eine Empfehlung meinerseits. Mhm. Und schön. Da ich ja nicht ohne Fantasy leben kann, von der Realität hin.
So viel zum Rollenverständnis.
Ja, Fantasy-Tipps kommen von mir. Und zwar habe ich gelesen Sturmklänge von Brandon Sanderson, beziehungsweise ich bin noch so auf der Hälfte, aber es ist trotzdem eine Empfehlung meinerseits. Es ist unglaublich toll geschrieben. Ist bei Heine erschienen im Paperback-Format für 17 Euro. Und ich muss dazu sagen, es handelt sich hierbei nicht um eine direkte Neuerscheinung. Das Buch gab es tatsächlich schon mal und es wurde jetzt einfach neu aufgelegt mit einem neuen Cover, das quasi mit zum Rest seiner anderen Werke passt. Ist erstmal erschienen am 9. Juni 2009 und es ist ein Einzelband in der Fantasy. Das muss man hervorheben, weil ansonsten gibt es ja nur Reihen. Also es ist ein Einzelband für alle, die Einzelbände suchen. Das Buch hat auch gut an über 600 Seiten, also man hat auch wieder ordentlich was zu lesen. Und es ist ein episches Werk, was sich tatsächlich nicht nur vom von westlichen Aspekten tatsächlich beeinflussen lässt. Weil ansonsten ist die epische Fantasy ja eher so ein romantisiertes Bild der westlichen Kultur aus dem Mittelalter. Und diesmal gibt es tatsächlich auch Einflüsse noch aus anderen Regionen, was ich sehr schön finde. Aber worum geht es? Es geht einmal um das Land Halandrin und die Hauptstadt Telir. Und dann geht es noch um das Land Idris und dessen Hauptstadt Bevalis. Die beiden, ja, sind nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen. Die beiden haben einen Vertrag miteinander, der einen Krieg verhindert. So, in Halandrin gibt es einmal den Gottkönig, was so ein bisschen an das alte Ägypten erinnert, um hier eine kleine Überbrückung zu schaffen. Genau, es gibt Götter in diesem Land und der Gottkönig soll vermählt werden, damit kein Krieg zwischen den beiden Ländern entsteht und dabei soll eine der Töchter des Landes Idris ausgesandt werden. Der König Dedelin hat diesem Vertrag einst zugestimmt, dass er zum 22. Geburtstag seiner Tochter diese entsenden wird, damit diese den Gottkönig heiraten wird. Jetzt ist dieser Tag gekommen und seine älteste Tochter Vivenna soll losgeschickt werden. Sie hat sich ihr Leben lang darauf vorbereitet, den Gottkönig zu heiraten, hat die höfischen Kenntnisse, die höfischen Belange gelernt. Sie hat das alles studiert und Der König der Deling bringt es aber nicht übers Herz, jetzt seine Tochter loszuschicken, denn er denkt sich, sie hatte nie wirklich ein richtiges Leben gehabt, hat sich immer nur darauf vorbereitet. Was mache ich? Ach ja, ich habe ja noch eine Tochter, ich schicke einfach die Jüngste los, die überhaupt nichts darüber gelernt hat, wie sie sich dort am Hof des Gottkönigs zu verhalten hat oder sonst irgendwas. Und ja, somit zieht Siri, das jüngste Kind dieser Familie, das große Los und wird entsandt, um den Gottkönig zu heiraten. Vivenna startet währenddessen schon mal eine Rettungsaktion, denn sie begibt sich mit auf den Weg nach Halandrin, um ihre Schwester zu retten, denn sie hat halt das Gefühl, sie hat jetzt dadurch, dass ihr Vater sie jetzt nicht losgeschickt hat, alles in ihrer Familie durcheinander geworfen, denn jetzt würde sie ja quasi in Bevalis bleiben und die Thronfolge antreten, welche eigentlich auf ihren Bruder hätte übergehen sollen. Und sie hat das Gefühl, ich habe jetzt für jeden das Leben quasi zunichte gemacht. Ich habe sämtliche Pläne hier jetzt durchkreuzt. Ich rette jetzt meine jüngere Schwester. Ja. Halandrin, muss man dazu sagen, ist ein Land voll Farbe und gilt als ein geheimnisvoller Ort. Denn jeder, der in Halandrin vom Tod zurückkehrt, ist zur Unsterblichkeit verflucht. Und das spielt so ein bisschen mit auf, was heißt ein bisschen, das spielt mit auf dieses magische System an, welches in Halandrin herrscht. Denn es gibt nicht einfach nur Magier, die einen Zauberstab schwingen und dann passiert irgendwas. Nein, das magische System basiert auf Farben und auf Hauch. Jeder Mensch hat einen Hauch. Und es gibt Menschen, die haben mehrere Hauche. Und je nachdem, wie viele Hauche du hast, umso mächtiger bist du. Und die Götter benötigen zum Beispiel Hauch, um weiterhin am Leben zu bleiben. Dazu entziehen sie den Menschen ihren eigenen Hauch. Aber die Menschen, die ihren Hauch verlieren, sind dadurch nicht automatisch tot, sondern sie verlieren einfach nur ihre Farbe. Sie leben quasi weiter als graue, farblose Menschen. Fand ich ehrlich gesagt anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, mich da auch erstmal reinzufinden. Ich fand den Prolog zunächst ein bisschen verwirrend, aber die Charaktere aus dem Prolog sind mittlerweile auch in der Hauptgeschichte aufgetreten, so dass da langsam auch etwas Licht ins Dunkel hineinfällt. Und ja, es ist eine extrem spannende Geschichte. Zumal es auch einen der Götter gibt, der erst vor 5 Jahren quasi aus dem Tod wieder zurückgekehrt ist. Und durch ihn erfährt man quasi, dass die Götter nichts von ihrem menschlichen, von ihrem ursprünglichen Leben mehr wissen. Und dieser Gott, der ist jetzt, der heißt Lichtsang, um den es da auch hauptsächlich geht. Und der ist auch sehr sympathisch, der ist sehr sarkastisch, sehr witzig und versucht sich natürlich an seine Vergangenheit zu erinnern, was ihm natürlich verwehrt wird. Ja, also, ja, ich bin mal gespannt, wie die Geschichte sich jetzt noch weiterentwickelt, weil bis jetzt sind Lichtsang und die anderen beiden Protagonistinnen noch nicht aufeinander getroffen, aber das wird wahrscheinlich demnächst passieren, denn Siri ist mittlerweile beim Gottkönig angekommen. Hat die Hochzeitsnacht vollzogen, mehr oder weniger. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Ja. Fantasy ist nicht dein Thema.
Nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube, mir gefallen dann nicht so sehr die Rollen, die da gerade den Frauen zugedacht sind.
Ja, kann ich verstehen. Die gefallen mir bei einigen auch nicht, gerade auch was dieses Thema angeht, Männer, die Frauen schreiben. Also es wird auf jeden Fall noch besser. Also es ist jetzt kein antifeministisches oder frauenerniedrigendes Bild in diesem Buch, das muss ich dazu sagen. Da hatte ich vor allem auch schon deutlich schlechtere gelesen. Also ja, ich mache mittlerweile einen großen Bogen um Kevin Hearn, muss ich sagen, oder auch um Peter V. Brett. Also, nee. Okay. Nee, den mag ich überhaupt nicht. Nee, wenn weibliche Charaktere sich dadurch definieren, dass jedermann sie vergewaltigen möchte, dann lege ich dieses Buch sehr schnell weg. Also, nein. Das ist bei Brandon Sanderson zum Glück nicht so. Er schreibt sehr gute Charaktere, sehr vielseitige Charaktere vor allem auch. Vor allem finde ich Brandon Sanderson auch wieder sehr gut für Leute, die gerne in die Fantasy einsteigen wollen oder auch für Jugendliche, die so langsam eher ins Erwachsenenalter doch mit reinzählen und die jetzt auch gerne eher erwachsene Fantasy-Literatur lesen möchten.
Mhm. Ja, genau. Kann ich mir vorstellen bei dem Thema.
Mhm. Und wie gesagt, man hat auf jeden Fall auch was von dem Buch. Es sind nicht nur ein paar Seiten, also man begibt sich in eine sehr große Fantasy-Welt. So, das waren unsere
Buchempfehlungen. Ja, was ich jetzt so im Rückschritt nochmal machen wollte, weil mir das bei dir aufgefallen ist, ich habe das so ein bisschen geschlabbert. Ich werde es jetzt also nochmal deutlicher sagen. Meine Titel, die ich gelesen habe, war Mattis Dehn. Der Holländer ist beim Mare Verlag erschienen, ist auch ein gebundenes Buch, kostet 20 Euro. Die Judith Kuckert, Café der Unsichtbaren, ist im Dumont Verlag erschienen, auch als gebundene Ausgabe. Und der Daniel Schreiber, hatte ich ja schon gesagt, Schmales Bändchen, 100 Seiten, aber auch Hardcover ist bei... Ja, jetzt muss ich selber gerade gucken.
Fischer müsste das sein.
Bei Hansa erschienen. Hansa.
Oh Gott.
Bei Hansa erschienen, genau. Also, wir hatten Mare Verlag, Dumont und Hansa.
Als kleiner Nachtrag.
Als kleiner Nachtrag, genau.
Und wo wir schon mal bei Verlagen sind, wir haben noch ein Geburtstagsjubiläum. Wir wünschen dem Frank Kosmos Verlag alles Gute zum 200. Jubiläum.
Ja, genau. Das haben wir auch bis jetzt geschlabbert. Ach, obwohl er bei uns schon ganz präsent ist. Es ist ja fast Frühling.
Genau. Wir haben ja jetzt ein paar Neuerscheinungen auch noch vom Frank Kosmos Verlag erhalten. Ja. Wir haben den Tisch auch schon aufgebaut. Also für alle, die jetzt schon sich ans Gärtnern machen möchten, beziehungsweise sich darauf vorbereiten möchten. Wir haben eine große Auswahl vom Frank Kosmos Verlag dafür erhalten.
Ja.
Wir sind bestens aufgestellt.
Wir sind bereit für den Frühling.
Auf, ja,
jeder Beziehung.
Richtig, wer ist das mittlerweile nicht? Nee, wir haben ja schon wirklich viel für den Frühling jetzt rausgeholt. Gartensachen, dann haben wir ein paar Non-Book-Sachen hier, frühlingsthematisch, ein paar Notizbücher und das Kinderbuch erstrahlt jetzt auch im Frühlingsglanz.
Ganz genau.
Und ich habe gesehen, Annette hat neue Fenster dekoriert. Ja, auf
Frühling. Frühling.
Ach, schön. Die muss ich mir gleich noch genauer angucken. Ach, super. Ja, Frühlingserwachen und das Erwachen neuer Titel, auf die wir uns freuen.
Genau.
Worauf freust du dich denn noch?
Ja, ich habe so einiges durchgesehen. Also ich bin noch, muss ich gestehen, noch gar nicht ganz mit den ganzen Prospekten, Vorschauen für das kommende Frühjahr durch. Mhm. Aber ich habe jetzt schon mal gesehen, dass Ann Tyler ein neues Buch rausbringt bei Kein und Aber. Titel ist Eine gemeinsame Sache und der Inhalt ist ja ganz allgemein gesagt das Gefüge einer Familie, auch über mehrere Generationen hinweg. Und Gefüge, das beschreibt sie sehr schön in ihrem Stil, wie so geringste Veränderungen in dem Gefüge halt dieses ganze Gefüge durcheinander bringen.
Okay.
Also, dass es Auswirkungen hat. Und sie hat ja wirklich eine tolle Art zu schreiben, zu beschreiben. Ja, also darauf freue ich mich, auf diese neue Geschichte.
Das klingt toll.
Ja. Und das andere, das heißt, da bin ich einfach gespannt drauf. Das sind zwei Sachbuchtitel. Das eine ist ja so ein bisschen Biografie, ja, müsste man sagen, von der Sonja Mikic. Wem dieser Name nichts sagt, das ist also, die ist ARD-Auslandskorrespondentin in Moskau und Paris, als Moderatorin in dem Politmagazin Monitor hat sie gewirkt, Journalistin sowieso. Und der Titel von ihrem, ja, von ihrer Lebensgeschichte, muss man fast sagen, heißt Aufs Ganze. Und der Untertitel ist Die Geschichte einer Tochter aus scheckigem Haus. Das fand ich schon sehr faszinierend.
Guter Titel.
Das ist bei ihr wirklich so. Also sie ist 1951 in Oxford geboren. ist die Tochter, ich muss jetzt gerade noch mal überlegen, das ist auch so ein bisschen, ja, ist Britin, aber auch halb Serbin. Sie bezeichnet sich selber als scheidungsweise, Klein-Leute-Kind, Britin, Halbserbin, Linke, Feministin, Kabarettistin, Punksängerin, Akademikerin, Auslandskorrespondentin, kinderlos, zweimal Gattin, Abenteurerin, Kriegsreporterin, Chefredakteurin.
Wow.
Ja, also ich habe die Sonja Mikic immer als sehr faszinierend gefunden als Frau, weil man muss bedenken, Jahrgang 51, die ist also ihrer Zeit immer weit voraus gewesen. Die hat ein ganz anderes Frauenbild, eine ganz andere Frauenrolle gelebt als damals sowieso, aber sie wäre auch heute noch wirklich mehr als avantgardistisch, kann man dazu nur sagen.
Oh ja.
Also da freue ich mich, bin ich einfach super gespannt drauf. Und das andere ist, ja, wie du schon hattest, ein geschichtlicher Titel. Allerdings ist das jüngere Geschichte, jüngere deutsche Geschichte. Die ist halt immer sehr belastet, muss man einfach so sagen. Das ist von David de Jong und der Titel ist Braunes Erbe. Das heißt, der Untertitel dann, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Und das finde ich sehr faszinierend schon mal, überhaupt diese Thematik anzugehen, weil vieles ist einem heute ja überhaupt nicht mehr bewusst. Also nun, man ist als Schüler ständig damit bombardiert worden, Aufarbeitung Drittes Reich und so weiter und so fort, und es ist einem zu den Ohren raushängt, aber das im Grunde genommen ja, es ist Familienstränge gibt, und zwar von sehr bekannten und einflussreichen Familien, die also auch aufgrund ihres Reichtums einfach einflussreich sind, die sich durchziehen durch 30er, 40er Jahre Nachkriegszeit, heutige Zeit, und die also auch viel ihres Reichtums, der heute noch vorhanden ist, eigentlich gerade diesem Nazi-Regime verdanken, und das aber auch nie aufgearbeitet worden ist, das finde ich schon sehr faszinierend. Mhm. Und das, denke ich, gibt auch nochmal einen ganz anderen Blick auf bestimmte politische Entscheidungen, die auch heute noch getroffen werden.
Das klingt nach einem extrem spannenden Buch.
Ja, zu dem Autor kann man halt sagen, der ist de Jong, denkt man ja schon, ist in den Niederlanden geboren, lebt aber jetzt, glaube ich, in Tel Aviv. Und der hat also für dieses Buch wirklich sehr, sehr lange recherchiert. Das ist also, das ist nicht so mal eben hingeschrieben, und das ist auch nicht so auf Vermutungen basierend, sondern auf wirklich knallharten Recherchearbeiten, kann man nur sagen.
Okay, ich sehe gerade schon, es hat 432 Seiten.
Ja.
Und es erscheint im Mai, gut zu wissen. Ja.
Ja, aber wenn man so liest, also Quandt-Familie, Flick-Familie, ja, auch so Piech und Porsche, ne? Also alles so, was man ja heute auch noch kennt und was es heute auch noch gibt und so. Ja, finde ich sehr spannend.
Auf jeden Fall. Dem stimme ich zu. Noch was, worauf du dich freust?
Es gibt bestimmt noch vieles, aber das sind jetzt so die drei Sachen, die mir spontan eingefallen sind.
Okay, das sind die drei für dich. Okay, dann nenne ich mal meine. Der eine ist Sternwanderer von Neil Gaiman, den Karin und ich in unserer Neil Gaiman-Folge einmal groß angesprochen haben, denn dieses Buch gab es lange Zeit jetzt nicht mehr und es ist jetzt neu aufgelegt worden. Und es ist eine große Freude für mich. Ich habe es auch schon mit Karin geteilt. Sie hat sich auch schon riesig gefreut. Das Cover sieht großartig aus und da freue ich mich, das Buch noch einmal lesen zu dürfen. Dann freue ich mich auf Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern von, ich werde sie wahrscheinlich falsch aussprechen, Irene Vallejo. Ich weiß leider nicht, wie man Irene im Spanischen ausspricht.
Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
Okay, wir nennen sie jetzt einfach Frau Vallejo.
Frau Irene.
Frau Irene, oi. Irene Vallejo. Genau, das Buch wird am 27.04. im Diogenes Verlag erscheinen. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Denn es behandelt halt wirklich die Geschichte der Bücher. Wirklich auch wieder vom alten Ägypten, wo wir gerade eben schon waren, bis zu unserer heutigen Zeit. Einfach eine komplette Historie über Bücher.
Ach, jetzt verstehe ich. Jetzt, du hast das vorbereitend gelesen, diese ägyptische Geschichte.
Bestimmt, ja, das war alles abgestimmt, natürlich. Der Fantasy-Titel mit dem Gottkönig, das passt alles wie die Faust aufs Auge.
So planmäßig ist das dein Literaturauswahl.
Und wo wir schon bei Historischem sind, kommen wir ein bisschen auf Mythologie zu sprechen, denn ich freue mich auch sehr auf Circe von Madeleine Miller. Nachdem ich The Song of Achilles, also das Lied des Achill, von ihr gelesen habe und mich sehr verliebt habe in dieses Buch und es auch groß beworben habe, freue ich mich jetzt sehr, ihr anderes Werk noch zu lesen, was auch wieder der griechischen Mythologie entspringt und halt von Circe handelt, die Tochter ich glaube, einem Gott und einer Göttin ist, wobei ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Mutter wirklich eine Göttin war, und die aber mehr Mensch zu sein scheint als selbst Göttin und die eher bekannt ist als eine Hexe.
Ah.
Das ist auch ein sehr feministisches Werk, und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Griechische Mythologie, feministisches Werk, starke Frauen, ich liebe es. Ich freue mich jetzt schon. Und was jetzt neu erschienen ist, wo ich hoffe, mal reinlesen zu können, ist Die Nächte der Pest von Orhan Pamuk. Es ist letzte oder vorletzte Woche ist es neu rausgekommen, ist auch ein ziemlicher Klopper, ein dickes, gebundenes Buch. Darauf freue ich mich sehr. Ich weiß noch nicht genau, worum es geht, aber es sah spannend aus.
Was vermutest du denn?
Ich vermute, also ich habe zumindest hinten auf dem Buchrücken gelesen, es geht auf jeden Fall um das Christentum und um Muslime und um diese beiden Glaubensansätze auf einer Insel, auf der das Ganze auch spielt. Ja, was vermute ich daraus?
Wie heißt der Titel?
Titel heißt Die Nächte der Pest.
Worauf bezieht sich jetzt? Wirklich auf die Pest?
Ich denke mal, dass da wirklich die Pest herrscht, ja. Und dann, ja, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht.
Vielleicht erzählst du da in unserem nächsten Podcast.
Das mache ich. Nächsten Podcast gibt es die Rezension zu Die Nächte der Pest von Orhan Pamuk.
Du mutest dir viel zu. Hast du nicht gesagt, es hat 400 Seiten oder so?
Hat es?
Ja, wir werden es schaffen.
Ich wollte gerade sagen, wir werden das schaffen. Ich werde das schaffen. Nein, es gibt nächste Folge, gibt es eine Rezension, Die Nächte der Pest von Orhan Pamuk. Ich werde meine Gedanken dazu teilen.
Super.
Jawohl. Und dann war es das auch schon für uns wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr hattet, könnt ein paar Empfehlungen mit nach Hause nehmen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns wieder zuhört. Wir versuchen uns ja auch weiterzuentwickeln, damit ihr auch weiterhin Spaß habt und einfach gespannt seid, was wir vielleicht wieder ausgegraben haben.
Genau. Lasst uns gerne auch Feedback da auf Instagram. Könnt ihr uns immer finden. Buchhandlung Kiekenab. Ansonsten bleibt bis dahin gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und da war der Zungentwister mit drin.
Der muss auch mindestens einmal mit dabei sein.
Es geht nicht, dass der nicht dabei ist, zumindest bei mir. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.